In dieser Folge geht es um Menschen ohne Schwächen.
Geredet der Mann ohne Schwächen. Hallo, hallo Marc. Bevor wir über das Trainingslager reden, ja, waren ja am Wochenende Wettkämpfe und da war auch noch ein Mann ohne Schwächen.
Wir klären Definitionen.
Würde ich sagen, gibt es zwei Arten von Trainingsschlamper. Also einmal die, die wirklich das zu tun haben, was der andere sagt, und dann die, die auch ihren eigenen Kopf haben. Und das ist bei mir jetzt nicht so, aber...
Ja, du bist halt einfach zu abgeklärt.
Ja, ich meine, mein Gott, also...
Und es kommen ganz viele Leute zu Wort.
Hi, I'm Kat Matthews.
Servus, Boris.
Hey, Boris, servus.
Ja, hallo Boris und liebe Grüße vom verschneiten Chiemsee.
Diese Episode der Zielverpflegung schließt die Klammer Trainingslager. Und in der vorigen Episode mit meinem Trainingspartner aus dem Trainingslager habe ich ja nach Überraschung gefragt. Meine größte Überraschung des Trainingslagers habe ich mitgebracht. Er war vorher schon mal da und deswegen schließt sich die Klammer halt in doppelter Hinsicht. Wir haben vorher schon über das Trainingslager geredet. Der Mann ohne Schwächen. Hallo, hallo Marc.
Ja, hi. Vielen Dank für die erneute Einladung.
Bevor wir über das Trainingslager reden, ja, waren ja am Wochenende Wettkämpfe und da war auch noch ein Mann ohne Schwächen.
Ja.
Vielleicht ein bisschen berühmterer.
Ja.
Zwei Rennen gab es am Wochenende. Challenge Miami und 70.3 Dubai und tatsächlich verfolgt. Live haben wir eigentlich die Challenge Miami. Das war schon wieder sehr imposant, was der Mann ohne Schwächen da gezeigt hat. Gerade wo der halt anderthalb Jahre keinen Wettkampf gemacht hat, war doch jeder interessiert daran, was er so zeigt, und er hat eigentlich das gezeigt, was er so die letzten Jahre immer gezeigt hat.
Ja, auf jeden Fall. Also es war schon wieder eine Demonstration, kann man eigentlich schon sagen. Also kommt wieder ohne irgendwelche Rennerfahrung anderthalb Jahre später und ja, ganz der Alte.
Ja, das Rennen in Dubai habe ich eigentlich nur über Ergebnisliste verfolgt oder ein paar Bilder gesehen und den einen oder anderen... Wir haben einen Powerfile, also Wattübersicht. Und ja, es ist halt schon im Moment ziemlich eindeutig, dass halt diese 12-Meter-Regel in den Feldern, die es halt durch Corona gibt, halt echt zum Problem wird.
Ja.
Gerade wenn man halt so flache Rennen hat wie in Dubai. Da war es halt so, dass, also Leute haben das als Train of Shame genannt,
ah,
wo halt tatsächlich die 12 Meter halt auch keine 12 Meter waren, was halt immer auch ein bisschen daran liegt, wie so die Kampfrichter das machen, aber ich glaube, den Kampfrichtern kann man es wahrscheinlich auch nicht alleine ankreiden. Es ist halt einfach so, dass die Felder einfach Corona-bedingt einfach im Moment mega eng sind, jeder will Rennen machen. Früher war es halt so, dass wir vielleicht, ja, 3-4 richtig gute Leute hatten, und jetzt ist es halt schon so, dass die Top 10 mehr oder weniger auf einem Niveau schwimmt und dann rauskommt. Und ja, ich glaube, da haben wir doch in Miami ein viel schöneres Rennen gesehen, wo halt dann tatsächlich auch Verschiebungen im Radrennen stattfinden und wo das halt auch ein faires Rennen wurde. Wobei ich auch halt auch schon gesagt habe, die Strecke muss das halt immer auch hergeben, dass man auch 20 Meter fahren kann. Jetzt in Dubai, glaube ich, wäre es kein Problem gewesen, so wie die Strafen da sind. Aber ich glaube halt auch gleichzeitig, dass wir im Moment halt einfach in einer schwierigen Situation sind, sowas bei den Veranstaltern halt durchzukriegen, da eine Änderung, weil jeder einfach froh ist, wenn überhaupt ein Rennen stattfindet. Ist, glaube ich, im Moment so die Möglichkeit, dahingehend auf 20 Meter überall einzuwirken, tendiert quasi gegen Null. Aber ich finde halt einfach Dubai, wenn man sich das anschaut, Bilder und wie das Rennen dann tatsächlich am Ende lief, dass es mehr oder weniger eine reine Laufentscheidung war, das ist halt einfach auch keine Werbung für Triathlon.
Nee, auf keinen Fall. Und letzten Endes liegt es ja auch an den Athleten selbst, die da starten, ob sie jetzt den Abstand einhalten oder nicht. Und klar müssen die Kampfrichter da durchgreifen, aber... Jeder, der ein faires Rennen mitgestalten will, macht es, denke ich, auch von sich aus. Also einfach mal 15 Meter oder 20 Meter Abstand zu halten.
Ja, ich denke halt auch, was vielleicht auch noch da helfen würde, ist, dass man halt konsequent Zeitstrafen für Drafting verteilt und eben halt nicht für alles, was so außenrum auch mit Drafting zu tun hat. Also in Miami haben wir es halt gesehen, Überholfehler, irgendwie Blocking. Das heißt, also wenn man halt mehr nachdenken muss, überhole ich den vor mir jetzt, anstatt, ja, ich bleibe doch lieber und hole mir dabei vielleicht eine Zeitstrafe, weil ich es halt nicht schaffe, innerhalb der 25 Sekunden oder wie viel es auch immer ist, an dem regelkonform vorbeizufahren. Ich denke, das ist halt nicht der Sinn von irgendwelchen Strafen, sondern es sollte halt konsequent bestraft werden, wenn jemand draftet und eben nicht, wenn jemand, ja, also in Miami gab es ja Zeitstrafe dafür, wenn man auf der falschen Seite überholt hat. Klar soll das halt auch nicht vogelwild sein, aber die Strecke in Miami, ich kann einfach immer nur noch über den einen Post von Matt Hansen schmunzeln, der gesagt hat, das sei die technischste Strecke gewesen, auf der ich je unterwegs war. Das will ich jetzt auch nicht unterstreichen, aber es war halt eine, wer es nicht gesehen hat, es wurde halt im Infield dieser Rennstrecke gefahren, wo es halt auch mal eine 180-Grad-Kurve gab und die wurde halt außen angefahren und dann zum Scheitelpunkt der Kurve reingezogen und dann wieder nach außen, um halt möglichst wenig Geschwindigkeit zu verlieren. Und da war es dann halt teilweise schwierig, auf der in Anführungszeichen richtigen Seite zu überholen, ne? Also ich denke, klar, das ist auch ein Vorteil, aber ich denke, das Entscheidende ist halt, es soll halt Drafting vermieden werden. Und das muss halt geahndet werden und nicht irgendwelche Parallelgeschichten.
Ja, auf jeden Fall. Und in meinen Augen war dieser Abstand in Miami, den einzuhalten, deutlich schwieriger als in Dubai, würde ich behaupten, weil du halt eben noch die ganzen überrundeten Athleten hattest. Jetzt also im Fall von Frodo und Dietlef. Und ich denke, dann ist es halt eher schon wieder schwierig und gerade auch mit dem Überholen. Also ja, sehe ich schon ähnlich, auf jeden Fall.
Ja, es war so, dass wir das Rennen zusammen mit Cat geschaut haben und wir kamen ein bisschen später, da war das, also mehr oder weniger fing das Männerrennen gerade an und da war es halt schon interessant, sich mal anzuschauen. Also wir haben die internationale Übertragung gesehen, dass doch eher, also hauptsächlich wurde halt Frodos Rennen gezeigt. Also jetzt unabhängig darum, dass das Frauenrennen dann nur im Splitscreen war es später beim Männerrennen auch so, dass als Frodo zum Beispiel im Ziel war, wurde vom restlichen Rennen nichts mehr gezeigt. Also wurde quasi Frodo nur noch im Rennen gezeigt. Ich habe schon gesagt, es war mega interessant, Frodo wieder Rennen machen zu sehen. Und ich meine, er ist halt auf einer Augenweide, also schaue ich gerne zu, wie der Rad fährt. Aber es wäre halt schon schön, wenn man tatsächlich auch so ein bisschen was vom Rennen mitkriegt.
Ja, ich denke, das zeichnet so ein bisschen den Triathlon ab, ne? Wer gewinnt, ist halt komplett oben und kriegt die komplette Aufmerksamkeit und dann ab 2, 3 flacht die Kurve dann schon extrem ab meistens und das ist halt ein bisschen schade.
Ja, es ist halt jetzt schon, ich finde es halt schon ein deutscher Gewinn, dass die bei den, also in Daytona schon und jetzt in Miami auch, diese Splits immer einzeigen, dass man halt grob weiß, was so passiert im Rennen. Aber dann kann man auch eigentlich den Ticker fast schauen, ne? Also da braucht man kaum noch das Live-Bild. Ja, wir haben das Rennen mit mehreren Leuten geschaut und es war schon interessant, wie so da die Sympathien verteilt waren. Also alle haben sich halt total mit Magnus Ditlev gefreut und haben den halt angefeuert, dass der vielleicht noch ganz vorne wegfährt. Und wir haben echt gehofft, dass der, naja, also wir hoffen halt, dass er keine Krämpfe kriegt, aber dass der halt eine geile Show liefert, das war schon schön anzusehen.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde den Typen echt geil, muss man schon mal sagen. Also, der attackiert da wirklich die absolute Top, also die absolute Elite im Triathlon und fährt da vorbei, als wären die noch nie auf dem Rad gesessen. Und auch in Daytona war es echt geil anzusehen, wie der das gemacht hat.
Ja, also gerade, ich glaube, in den ersten 20 Minuten, muss man eigentlich eher sagen, hat er die 1 Minute plus Schwimmrückstand schon,
Ja, ich glaube sogar 1,25.
hat er die schon zugefahren. Und ja, dann ging es nicht mehr ganz so weit nach vorne.
Ja, hat sich ein
Aber
bisschen ausgeruht.
ja, und hat dann nochmal attackiert. Ja, stark hier war auch im Feld, hätte eigentlich eine Zeitstrafe bekommen müssen, weil er auch auf der falschen Seite überholt hat. Ähnlich wie Lucy. Naja, bei dem ist man sowieso nicht ganz so froh, dass er schon wieder Rennen machen darf, nachdem er den TUE-Verstoß hat. Aber es spricht halt auch wieder ein bisschen dafür, dass halt oft länderspezifisch gepfiffen wird, also von den Schiedsrichtern. Also es ist in den USA schon auffallend, dass da Amerikaner oft keine Zeitstrafe bekommen.
Ja.
Und ja, hier war es halt sogar im Fernsehen, dass ganz eindeutig das auf der falschen Seite überholt hat. Aber ich habe ja von vornherein schon gesagt, dass mit dem Überholen, das war das Rennen dann halt ein bisschen verzerrt, weil Leute dafür eine Zeitstrafe bekommen haben und andere nicht.
Ja.
Hast du sonst noch irgendwas, was du zu den Rennen sagen würdest? Sonst würde ich zum Trainingslager übergehen.
Nö, nee, können wir ruhig machen. Also von Dubai habe ich eh nicht so viel mitbekommen, weil wir da noch geschlafen haben. Aber ja, ich denke, zu Miami ist alles gesagt.
Ja. Ich habe die anderen schon gefragt, und das war ja auch mein Einstieg hier, mit welchen Erwartungen so ins Trainingslager gegangen sind. Und ich habe schon gesagt, das ist meine Überraschung. War Marc Egeling. Und zwar ist halt so, dass man in 3 Wochen Trainingslager, da kann man halt schlecht irgendwelche Schwächen übertünchen, also die kommen raus. Also
Ja.
wenn wir hier zum Beispiel zusammen trainieren, also sind jetzt nur zusammen geschwommen,
Ja.
dann kann das quasi die Einheit meines Tages sein und danach lege ich mich ins Bett.
Ja.
Und dann sieht man halt nicht, wie schlecht oder gut ich so schwimme. Und ich glaube, das ist schon so ein Triathlon-Phänomen, ne? Dass
Ja.
man einfach durch die 3 Disziplinen, da kann man halt echt schlecht sagen, wie gut jemand wirklich in allen drei, also wie gut der Triathlon kann, weil man kann immer in einer Disziplin quasi den Megatag haben.
Ja.
Aber ja, du hattest oft gute Tage. Und wie war es für dich? Mit welchen Erwartungen bist du ins Trainingslager gestartet? Was ist da so davon eingetroffen? Was vielleicht auch hat dich so ein bisschen überrascht?
Ja, also grundsätzlich, ja, meine Erwartungen waren ganz normal, beziehungsweise in der Hinsicht hoch, dass ich mich generell überhaupt mal gefreut habe, aus dem Winter hier wegzukommen. Und auch das Privileg zu haben, mal also aus Deutschland rauszukommen in der momentanen Situation. Ja, dann war es natürlich auch echt mega, mega in so einer großen Gruppe trainieren zu können, als es dann wieder möglich war. Und vor allen Dingen halt auch mit den ganzen wirklich Top-Athleten, Patrick mit dir und Julian Sebi. Cat habe ich dann da kennenlernen dürfen. Es war auch sehr sympathisch. Und dann hat sich ja noch Christian Hogenhauck angeschlossen. Und ja, von daher würde ich sagen, alle meine Erwartungen sind erfüllt worden und es war sehr produktiv.
Ja, also das ist auch was, was ich, sagen wir mal, vor 1,5 Jahren oder vor 1 Jahr jetzt nie als positiv aus einem Trainingslager mitgenommen hätte, aber es mir dieses Jahr auch mega positiv aufgefallen ist, dass man neue Leute kennenlernt oder neue Leute besser kennenlernt. Und das klingt jetzt natürlich auch wieder so vermessen für Leute, die halt hier im Lockdown sind,
Ja.
aber naja, wir haben halt da unseren Beruf ausgeübt und auch im Beruf trifft man halt hin und wieder mal Leute. Aber ich habe jetzt quasi das letzte Jahr außer meiner Familie kaum jemanden mehr getroffen. Und dann war es halt mega cool, wieder mal einfach mit anderen Leuten in Kontakt zu treten. Das hatte man halt einfach jetzt ein Jahr nicht, ne? Also man
Ja.
hatte quasi seine isolierte Blase und wir haben ja auch quasi keine Arbeitswelt außenrum, du natürlich ein bisschen durch deinen Nebenjob, ne?
Ja,
Dass du da mit anderen Leuten in Kontakt trittst, aber meine Blase ist quasi meine Familie und mein Trainer. Und das war halt einfach schon besonders und einfach auch echt mal wieder cool. Gerade wenn man halt, klar, man kann halt auch Kontakt halten über Social Media oder so,
ja.
aber wenn man halt 3 Stunden oder mehr zusammen Rad fährt, dann ist man auch mal gezwungen oder ist man gezwungen miteinander zu reden, und dann spricht man auch schon mal Themen an, die man jetzt nicht strukturiert in einem Telefongespräch oder so ansprechen würde.
Ja,
Und das
das
fand ich
ist
schon
es.
echt cool.
Ja. Nee, also es hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und auch mit den anderen zwei, mit dem Carlo, mit dem Physio und mit dem André, dem Schwimmtrainer, der uns dann ja doch noch mal neue Grenzen aufgewiesen hat. Aber ich denke, da kommst du eh noch zu.
Genau, ich habe nämlich die anderen Leute, die dabei waren, gefragt, was ihre Lieblingseinheit war und auf welche Einheit sie gerne verzichtet hätten. Das können wir uns mal kurz anhören. Und dann darf Marc auch noch was dazu sagen, was seine Lieblingseinheit war oder auf welche Einheit er gerne verzichtet hätte. Ich werde natürlich auch noch meinen Senf dazugeben.
Ja, also auf jeden Fall am meisten Bock gemacht haben mir die beiden Einheiten im Laufen auf der Tatanbahn. Einfach weil ja auch durch Corona es jetzt lange nicht mehr möglich war, auf einer Bahn zu laufen und ich ja die harten Serien sehr genossen habe. Abwechslungsreich und wirklich mal wieder richtig schön tief gehen, das hat auf jeden Fall Bock gemacht.
Hi, I'm Kat Matthews. My favourite session from the camp was running on the track with the group. We had a session where we were doing 400 metre, basically max efforts, but 10 of them, so it's controlled max efforts. And it's just, for me, it's a privilege to run fast. So not being injured and being able to give it your absolute everything was just, yeah, it was awesome, very rewarding.
Ja, hallo Boris und liebe Grüße vom verschneiten Chiemsee. Ich melde mich kurz bezüglich den Fragen. Gleich zur ersten Frage: Welches war meine Lieblingseinheit im Trainingslager? Da muss ich zwei Einheiten nennen. Das waren beides mal die Laufeinheiten, die wir auf der Bahn gemacht haben. Das war ja zum einen die Einheit mit 2x, 3x800, plus ich meine, das waren nochmal 2x6 Minuten im G2-Bereich. Und die anderen auf der Bahn waren die 2x, 5x400 und dann auch nochmal mit, ich glaube, 2x5 Minuten im G2-Bereich. Wieso das meine Lieblingseinheit im Trainingslager war, also ich laufe sowas auch sehr gerne zu Hause, aber das ist so eine Einheit, die der Björn halt einen gefühlt auch nicht so oft machen lässt und deswegen freut es mich immer umso mehr, wenn man das dann mal machen kann, darf, weil es halt schon so Tempobereiche gerade bei den 400ern dann auch sind oder Geschwindigkeiten, die man jetzt so einfach auch nicht mehr so häufig läuft und da dann finde ich einfach auch so für die weiteren Laufeinheiten auch ein gewisses Grundspeed wieder aufbaut und ja, das finde ich hat einfach einen coolen Benefit die Einheit und bringt einen auch immer so ein bisschen an seine Grenzen, gerade auch wenn auf der Bahn dann so leichter Wind noch ist. Und so eine typische Einheit, wo man davor auch immer mal so ein bisschen nervös ist und im Anschluss eigentlich ja meistens doch dann sehr happy, dass man die gut umgebracht hat.
So, das war jetzt wenig kreativ von den drei Protagonisten. Alle fanden die Bahneinheiten am allerbesten. Die Bahneinheiten, Marc, wie fandest du die Bahneinheiten? Und kurz noch, du musst dir auf jeden Fall jetzt was anderes überlegen für deine Lieblingseinheit. Du musst was anderes sagen. Ich werde definitiv auch was anderes sagen. Aber kurz mal so deine Einschätzung zu den Bahneinheiten.
Ja, also ich hätte eh was anderes gesagt. ich fand die Bahneinheiten auch auf jeden Fall echt cool. Vor allen Dingen halt sowas in der Gruppe zu laufen, finde ich nochmal deutlich besser, weil wir ja wirklich auch, also zumindest ich bin ziemlich an meine Grenzen gegangen bei den beiden Einheiten. Und da sind wir auch wirklich gute, also Zeiten gelaufen, die ich mir im Voraus jetzt nicht zugetraut hätte. Und ich finde halt, diese Kombi aus zuerst hart und danach dann noch so, ja, wie nennt man es bei euch? GA2.
Ja.
Ein bisschen länger im GA2-Bereich zu laufen. Also, ich finde, das bringt halt echt viel. Und von daher gehören diese Einheiten auch zu meinen Favoriten, aber nicht zu meinem Highlight.
Ja, also kurz nochmal zum Ablauf dieser Einheiten. Also meistens ist es halt bei Björn so, dass wir, wenn man halt die klassischen Bereiche vom Radfahren, also EB-Bereich, das ist so im Bereich der Schwelle überträgt, werden halt die 800er oder 1000er im Bereich der Schwelle gelaufen. Und dann kommt so eine kurze Pause und dann laufen wir nochmal so längere Sachen im GA2-Bereich. Und ich finde das eigentlich auch ganz cool, weil du halt nach den 800ern, das sind dann meist nicht ganz so viele, wie ich früher im klassischen Bahntraining gemacht habe, wo man halt, was weiß ich, 10 mal 1000 oder so gelaufen ist oder vielleicht sogar noch mehr. Das ist halt schon, die Einzelnen sind durchaus hart, aber wenn man danach immer so eine kleine Pause macht, hat man danach für diese GA2 kommt man ein ganz gutes Laufgefühl rein, finde ich. Und ja, deswegen finde ich die Einheiten auch theoretisch gut. Jetzt bei unserer Durchführung war es halt so, dass wir, es war so, dass die Bahn halt auch nicht so richtig für die Öffentlichkeit offen waren. Deswegen waren wir halt daran gebunden, wann uns der Fußballtrainer bzw. der Betreuer der Fußballmannschaft, der auch bei uns im Hotel untergebracht war, da reinlässt. Deswegen waren die halt am Nachmittag und er hat uns dann halt aufgeschlossen und hat uns eingeschlossen in diesem Stadion. Das war ein klassisches, also ein Fußballstadion mit Laufbahn. Das heißt, man kam halt nicht mehr raus und er hat uns halt keine Toilette aufgeschlossen. Dementsprechend so am Nachmittag war das halt dann schon, zumindest mal gerade am Anfang, bis er dann so nach einer Dreiviertelstunde wiederkam und uns dann netterweise mal die Toiletten aufgeschlossen hat, doch eine sehr besondere Einheit, weil man doch etwas Druck auf dem Darm hatte und ein bisschen brauchte, um reinzukommen. Und bei mir war es halt so, dass ich dann direkt beim ersten 800 schon gesagt habe, ich muss hier mein eigenes Tempo laufen. Das Blöde war halt, dass man trotzdem gesehen hat, wie viel schneller die anderen da waren. Und das wäre nämlich meine Hasseinheit gewesen. Also gerade die erste Bahneinheit, okay, da war ich mental, also habe ich mir schon kurzzeitig gedacht, ich beende meine Karriere hier auf der Bahn in Lanzarote, als ich gesehen habe, wie die Jungen da laufen können und wie langsam ich unterwegs war. Und dann habe ich mir dann meine Zeiten mal angeschaut, also die Bereiche, die ich so laufen sollte. Und das war eigentlich ganz okay. Das war immer noch, ist immer noch entfernt von dem, wie ich früher auf der Bahn gelaufen bin. Ja. Aber man muss halt einfach sehen, weil ich so die letzten Jahre so gemacht habe auf der Bahn. Und das war halt echt relativ wenig. Ja. Und das hat mir halt einfach nochmal aufgezeigt, ja, hier ist echt Verbesserungspotenzial vorhanden. Und ich glaube, das ist halt sicherlich was, woran ich in den nächsten Wochen auch wieder arbeiten werde, so Maximalgeschwindigkeit. Und ich glaube, das ist halt auch noch nicht verloren. Da möchte ich doch ganz gerne mal an Heiko Spitzhorn, einen Triathlet aus Mondabaur, habe ich mir da immer vor Augen gehalten, der, nachdem er Ironman gemacht hat, mit, jetzt sage ich bestimmt das falsche Alter, aber er ist auf jeden Fall noch Altersklassen deutscher Meister über 800 Meter danach geworden, obwohl der in seiner Jugend halt auch kein Leichtathlet, sondern Fußballer war. Mhm. Und das führt mir immer vor Augen, dass Trainingseffekt doch gibt. Ne? Also es ist möglich, auch im Alter wieder schneller auf 800 Meter zu werden. Aber ich habe dann, nachdem ich da auf der Bahn quasi meine Nemesis erlebt habe, habe ich gedacht, ich muss hier mein Mindset ein bisschen umstellen. Und zwar habe ich mir dann gesagt, ich bin hier zum ersten Mal, also ich bin quasi neu und ich gehe halt gar nicht mit der Erwartung da rein, dass ich hier quasi ein etablierter Athlet bin, sondern ich versuche hier möglichst gut mitzuhalten. Die Idee von der Trainingsgruppe war am Anfang, sich ja so ein bisschen mitziehen zu lassen, aber das hört halt irgendwann auf, wo man quasi an seine maximalen Grenzen stößt, ne? Also
ja, denke ich auch.
GA2 kann man dann schon den Bereich so ein bisschen ausdehnen, aber Maximalgeschwindigkeit geht halt nicht ewig, ne? Also Maximalgeschwindigkeit ist halt Maximalgeschwindigkeit und irgendwann ist halt vorbei, ne?
Ja, ich war dann auch froh, als die 400er vorbei waren.
Ja, und das war dann in der Folge eigentlich ganz cool. Also ich würde jetzt sagen, dass das halt die schlimmste Einheit war, aber in der Folge wusste ich dann halt einfach, also habe ich mir quasi so was wie man nimmt sich halt schon immer was raus, so als dreifacher Langdistanz-Sieger, ne, denkt man muss die anderen im Griff haben. Wenn man aber anders dran geht und sich denkt, ja, hier will ich eigentlich einen optimalen Trainingseffekt erzielen und die Gruppe zieht mich hin und wieder und vielleicht so ein bisschen mehr in das Trainingsgruppen-Mindset reingeht, dass wir uns gemeinsam verbessern wollen und nicht jedes Mal denkt, jetzt werde ich schon wieder versägt.
Ja.
Das hat mir dann in der Folge halt einfach auch echt geholfen und war eine wichtige Einheit für mich.
Ja. Und dafür hast du uns ja auch gut auf dem Rad gestriezt.
Ja, gestriezt schon, aber jetzt auch nicht unbedingt versägt.
Ja, weil du dich an deine Werte gehalten hast.
Ja, an meine Werte halten. Was war denn deine Lieblingseinheit?
Ja, ich habe es eben schon mal im Schwimmbad gesagt. Also meine Lieblingseinheit war tatsächlich der CP-Test, weil ich sowas eigentlich nie mache. Und ich das schon interessant finde, wie ich auf dem Rad auch an meine Grenzen gehen kann. Und letzten Endes kannte ich die Strecke im Voraus nicht. Deswegen ging es mir zwischenzeitlich beim CP-Test dann nicht mehr so gut. Aber am Ende bin ich schon deutlich bessere Werte getreten, als ich hätte treten wollen. Und auch, dass ich danach solide noch die 4x10 Minuten bei euch dann mitfahren konnte. Also das hat mich dann doch sehr positiv gestimmt.
Ja, also ich erkläre die Einheit kurz mal. Die haben wir im letzten Jahr auch schon durchgeführt. Und eigentlich habe ich gedacht, dass du in dem Trainingslager mit Julian letztes Jahr auch schon...
Ja, habe ich auch, aber deutlich schlechter. Ja. Deswegen.
Auch schon mal durchgeführt hast. Also es war eine 4-Stunden-Einheit. So ähnlich läuft das bei Björn für diese Einheit oft. Und nach einem Einfahren mit kurzen Belastungsspitzen, wo man halt schon mal ein bisschen Laktat aufbaut, damit das beim anschließenden CP-Test, wo man versucht, über 20 Minuten oder 25 Minuten die maximale Leistung zu bringen, nicht so ganz unvorbereitet ist, ist dieser CP-Test dann quasi das Highlight der Einheit. Danach kommen so 4x10 Minuten oder wie viel auch immer im GR2-Bereich. Und das, so, schon so ein, das ist auch so eine Einheit, wo Julian wahrscheinlich sagen würde, da ist man vorher aufgeregt, dann auch die Beine so ein bisschen locker getreten hat und zumindest mal die ersten zwei von den GA2 dann auch eigentlich ganz gut laufen, weil es halt einfach deutlich weniger hart sich anfühlt, als das, was man halt vorher gefahren ist. Aber nochmal zum CP-Test, also ich bin schon ein paar gefahren und meistens ist halt auch ganz gut, man hat da so ein bisschen Erfahrungswerte, ne? Also man weiß schon mal ungefähr, wo es hingehen soll. Wie war das bei dir? Also bei mir ist das so, dass ich halt, ich weiß, dass im vergangenen CP-Test, wie viel ich da ungefähr gefahren bin. Ja. Und dann weiß ich ja so plus minus 10, fahre ich da jetzt an. Wie hast du das gemacht?
Ja, grundsätzlich habe ich es ja dann eben auch schon mal gemacht, letztes Jahr in Girona mit Julian. Und ich bin im Sommer dann auch noch mal einen FTP-Test gefahren. Und ja, eigentlich war mein Ziel, dass ich besser fahre als letztes Jahr in Girona. Und das Ziel habe ich halt dann erreicht. War jetzt auch nicht, glaube ich, war jetzt nicht so schwer. Und daran habe ich mich halt einfach so ein bisschen orientiert. Also ich habe halt gesagt, mindestens ein Watt mehr als letztes Jahr in Girona.
Ja, das und, hat ja sehr gut geklappt da.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und es war halt auch noch so, um das nochmal zu erklären, dass wir quasi mehr oder weniger im Minutenabstand dann unten am Berg gestartet sind. Und dadurch hatte man immer so ein bisschen Orientierung und Ansporn, ne?
Genau, ja. Ja, das hat das Ganze, ehrlich gesagt, deutlich einfacher gemacht. Also ich glaube, wenn man sowas alleine fährt, dann kann das Ganze auch nochmal 5 Watt weniger ausgehen.
Ja, also gerade wenn man halt nicht weiß, wo quasi der Bereich ist, in den man rein will.
Ja.
Bei mir ist das halt mittlerweile so, dass ich sage, ja, ich weiß so grob, wo es hingehen soll und dann kann ich das auch ungefähr fahren. Ne? Ja. Und dann kann ich vielleicht in den letzten 5 Minuten nochmal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger fahren. Das ist sicherlich einfacher, wenn man das halt dann schon mal gemacht hat.
Ja.
Schauen wir mal an, was die Leute gesagt haben zu den Einheiten, die man gerne...
The session I would have preferred not to do was, to be honest, any cycle ride where you can't chat because the wind is so loud. It really gives you a headache after a while. So yeah, not my favourite for those. And any other thing from the training trip that was good, Julia Langer makes some great protein cookies. And lesson learned for me is that you have to have a sense of humour when you swim in a group when you haven't swum for a couple of months, because that wasn't too fun. More fun for everyone else, I think, and not for me.
Wind auf Lanzarote, nach wenigen Tagen habe ich mir schon gedacht, so Dinge, wo sich jeder darüber beschwert, war zum einen mal der schlechte Kaffee beim Frühstück, wenn keine Kaffeemaschine nicht lief.
Ja.
Was für mich als Nicht-Kaffeetrinker oder sagen wir mal als Kaffeetrinker, der das nur aus Performance-Gründen trinkt und nicht wegen des Geschmacks, keine Rolle spielt. Und ja, Lanzarote ist halt einfach Wind. Und ich glaube, wir hatten echt viel Glück dieses Jahr. Wir hatten, glaube ich, nur so 2 Tage, wo es halt richtig heftig war. Und der eine war halt auch noch ein Ruhetag. Und ja, also ich finde, über Wind auf Lanzarote sich zu beschweren, ist halt schon irgendwie, ja, kann man sich auch, also.
Ja, also ich sehe es ähnlich wie Cat. Also über den Wind selbst würde ich mich jetzt gar nicht beschweren. Der stört mich auch gar nicht. Ich finde sogar, dass das mittlerweile hier in Deutschland auch nicht mehr viel weniger ist im Sommer. Aber mich nervt es halt auch, wenn du dich wegen dem Wind nicht großartig unterhalten kannst, weil du einfach keinen verstehst. Das ist schon ein bisschen nervig.
Ja, dann die Einheit, auf die ich gerne verzichtet hätte, war eine, ich glaube, 4,5 Stunden Radeinheit relativ am Anfang des Trainingslagers, die eigentlich ja im Grundlagenbereich angesetzt war. Ich hatte mir aber da am Tag davor schon irgendwie einen Sonnenbrand geholt und allgemein wahrscheinlich auch mit den ersten Ermüdungserscheinungen des ersten Blocks da zu kämpfen, beziehungsweise war halt noch nicht so hundertprozentig irgendwie akklimatisiert, auch ja, dem Wetter bedingt. Und ja, das war dann halt für mich einfach eine Einheit, wo für mich dann die Berge hochzufahren deutlich anstrengender als das Grundlagenbereich dann war und ich die Einheit dann auch irgendwann einfach abgekürzt habe, weil das für mich dann an dem Tag mit 4,5 Stunden irgendwie dann doch zu lang geworden wäre im Hinblick auf die restlichen Einheiten, die dann ja auch wieder Qualität doch auf dem Plan stehen hatten. Und von dem her war das so die Einheit, ja, auf die ich dann ja im wahrsten Sinne des Wortes teilweise auch ein bisschen verzichtet habe und im Nachhinein auch ja, so gesehen abhaken kann.
Ja, es war so, dass wir meistens so als Trainingsgruppe unterwegs waren und viel zusammen gemacht haben. Aber man dann gerade so als dritte Einheit im Block oder als letzte Einheit im Block da halt auch schon mal auf seinen Körper hören sollte. Wenn er
Ja.
dann sagt, das ist jetzt genug.
Bei den Einheiten, auf die ich gern verzichtet hätte, fällt definitiv das legendäre Schwimmen beim André drunter. Also ich mache schon gerne Einheiten, die einem auch so ein bisschen eine Grenzerfahrung aufzeigen. Allerdings halt dann auch so, dass man sich darauf einstellt. Und ja, dann hätte ich mich halt da auch anders darauf vorbereitet. Also so wie die Einheit dann quasi stattgefunden hat, hätte ich da ja getrost darauf verzichten können.
Punkt 2, auf welche Einheit hätte ich am liebsten verzichtet? Das ist ganz klar unsere legendäre 6,4 Kilometer lange Schwimmeinheit, die ja völlig aus dem unvorbereiteten Zustand so auf uns eingeprasselt ist. Also mit irgendwie entleerten Kohlenhydratspeichern, weil man gedacht hat, ja, man paddelt da jetzt so ein bisschen rum und macht ein paar Videoaufnahmen für eine Dreiviertelstunde lang, ist dann, glaube ich, eine der härtesten Einheiten im Schwimmen entstanden, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Auf der anderen Seite hat das auch natürlich einen guten Moment kreiert und ich glaube, keiner von uns wird das jemals wieder vergessen. Ja, hat einfach dann in dem Moment keinen Spaß gemacht, aber im Nachhinein, ja, kann man vielleicht sagen, dass es einen irgendwie herausgefordert und gechallenged hat. Was müssen die Zuhörer sonst noch erfahren? Tja, gute Frage. Zum Glück war es ein relativ ereignisloses Trainingslager wenn es so auf die Action sozusagen anläuft, herausläuft. Also ja, wir hatten einfach beste Bedingungen. Es hat eigentlich durchgehend die Sonne geschienen. Das habe ich auch schon auf den Kanaren anders erlebt. Ich glaube generell, was für einen Zuhörer ganz interessant zu wissen ist, dass halt die Stimmung auch eine ganz andere ist, so als sie bis jetzt in dem letzten halben Jahr so war. Also es herrscht unter den Athleten eine positive Stimmung, eine Aufbruchsstimmung und ja, jetzt geht's los und wir haben alle Bock und jeder glaubt auch irgendwie daran, dass Wettkämpfe stattfinden. Und ja, ich glaube, das ist so ein Ding, was man den
Zuhörern gerne nochmal weitergeben sollte, weil es einfach, glaube ich, eine gute Motivation schafft, trotzdem jetzt weiter dran zu bleiben und fleißig zu bleiben und im Rahmen der Möglichkeit eben weiter zu trainieren.
Ja, also die legendäre Schwimmeinheit haben wir ja schon mal im Podcast abgehandelt. Du bist auch relativ früh aus dieser Schwimmeinheit ausgestiegen, oder?
Ja, ich glaube sogar als erstes. Also,
obwohl du ja eigentlich schon einige Schwimmkilometer hattest, ne? Also kamst ja auch nicht aus dem Nichts.
Ja, ehrlich gesagt war es so, also wir sind ja morgens, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber ich glaube 4,5 Kilometer geschwommen und auch schon, würde ich sagen, sehr zügig. Und ich hatte an dem Tag eigentlich gar keinen Double Swim Day geplant, sondern wollte laufen gehen und habe dann gedacht, ach komm, ich halte mich jetzt genau an den Plan, wie ihr ihn auch macht. Bin dann mit, weil der Julian mir auch gesagt hat, ja, 45 Minuten locker, paar Videoaufnahmen, wie der Patrick schon gesagt hat. Und ja, dementsprechend haben wir halt alle, also ich habe, glaube ich, fast gar nichts mehr gegessen. Wir sind dann darüber gefahren und ja, dann ging der Spaß los. Hat auch, glaube ich, relativ lang, also easy angefangen. Ja, und dann hat sich das Ganze so ein bisschen hochgesteigert, ne? Und ich glaube, nach 4,5 Kilometern, ich bin nicht freiwillig rausgegangen. Ich hätte es tatsächlich noch durchgezogen, war aber natürlich schon völlig out of order. Und da hat der André mich dann rausgezogen, mir mal eine Banane in die Hand gedrückt und letzten Endes habe ich die Einheit zwar abgebrochen, ich bin aber noch weiter geschwommen auf einer anderen Bahn und habe da dann mit dem Sebi ein bisschen das gemacht, was eben auf dem Plan dann stand.
Also 5 oder so bist du da auch dann noch geschwommen.
Ja, ja, ich glaube 4,9. Ja.
Die positive Stimmung, die der Patrick da angesprochen hat, wurde diese Woche ja schon wieder ein bisschen gedämpft, als am Mittwoch die Absage von Texas kam. Ich bin meistens immer ein bisschen schlecht informiert, deswegen hat mir das Marc so vom Schwimmtraining mitgeteilt. Dann hatte ich mir während dem Schwimmtraining dann halt schon gesagt, oh, hatte ich echt so 20 Minuten, wo ich mir gesagt habe, oh, eh alles Mist. Hier ist wieder diese ganze Unsicherheit, man weiß nicht, ob was stattfindet. Naja, dann kam so 1 Kilometer am Stück schwimmen, kam noch danach. Und da hatte ich dann plötzlich gedacht, ist ja jetzt eh egal, ob du dich hier in Anführungszeichen überanstrengst. Und dann war das dann doch wieder okay. Ich dachte, das ist so eine Art, ich hole jetzt hier den Kommen im Schwimmbad über die Kilometer. Aber letztlich scheint die Absage von Texas ja tatsächlich ein lokales Problem zu sein. Und die anderen Rennen sollen noch stattfinden. Von daher doch nicht ganz so dramatisch wie erst gedacht. Aber trotzdem halt, ja, Wort des Jahres im Triathlon, glaube ich, ist immer noch Unsicherheit. Man weiß halt nicht genau, wann es stattfindet. Aber, naja, es muss halt stattfinden am Ende. Also es wird was stattfinden dieses Jahr, da bin ich mir sicher. Und Patrick hat auch schon gesagt, zumindest mal im Training spielt es halt momentan, zumindest mal für uns oder für mich halt einfach eine untergeordnete Rolle, ob jetzt ein Wettkampf stattfindet oder nicht, weil ich halt einfach Bock habe, mich wieder zu verbessern.
Ja, absolut, sehe ich genauso und ich bin eigentlich auch sehr optimistisch gestimmt. Ich meine, letzten Endes haben jetzt auch schon 2 Wettkämpfe stattgefunden und ja, da wird schon was gehen dieses Jahr. Also ich bin da sehr, sehr, sehr optimistisch.
Ja, die Einheit, auf die du gerne verzichtet hättest?
Ja, ich denke, alle, die dabei waren, werden es wissen. Ehrlich gesagt muss ich sagen, ich hätte nicht gern drauf verzichtet. Ich hätte mich einfach nur gern anders darauf vorbereitet. Und es war tatsächlich am letzten Tag von dem 4-Tage-Block, ein Tag nach dem CP-Test, glaube ich. Da war eigentlich nur ein Grundlagentag mit Schwimmen, 4 Stunden Rad und am Ende noch 1,5 Stunden locker laufen. Und da ging es mir 45 Minuten eigentlich ziemlich gut. Ja, und 45 Minuten ziemlich schlecht, hätte ich gesagt. Und ja, da war ich energetisch einfach vollkommen im Eimer und ja, war froh, dass ich es überhaupt noch nach Hause geschafft habe. Also ja, auf den Lauf hätte ich mich gerne anders vorbereitet. Also das war schon so meine Hasseinheit aus dem Trainingslager. Aber ich habe trotzdem wieder was draus gelernt. Hätte ich einen Gill dabei gehabt, dann hätte es wahrscheinlich besser funktioniert.
Also es war so, dass du da teilweise halt auch verschwommen gesehen hast. Hast du erzählt?
Ja, also ich habe schon geschwankt, ne? Also es war vielleicht am Ende dann auch nicht mehr ganz so gut, dass wir uns noch in den Trails befunden haben. Also
ja, ich hatte halt die ganze Zeit so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil es war anfangs oder beziehungsweise im Laufe des Tages wurde es halt so geplant, dass wir das, dass die Einheit jeder für sich macht. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn wir doch eh alle uns darauf einigen, locker zu laufen, dann können wir auch zusammen laufen. Und ich kenne auch eine coole Runde. Also ich kannte sie noch nicht, aber ich habe gehört von so einer coolen Runde und ich hatte dann die Runde geplant. Ja, wenn ich dann so in die Gesichter geschaut habe, die Runde ging so ein bisschen durchs Hinterland und so, waren doch viele nicht so begeistert von meiner Runde, was aber einfach am körperlichen Zustand dann lag.
Also ich würde jetzt gar nicht, also ich fand die Runde jetzt gar nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen, weil es halt einfach mal eine Abwechslung zu der Promenade war und auch hinten raus fand ich, also in die andere Seite der Trails, die fand ich jetzt gar nicht so gut zu laufen, zumindest stückweise. Und deswegen fand ich die Runde an sich eigentlich ganz cool, aber ja, wie du schon sagst.
Der Segi hat ja die Nudeln vorher weggegessen und deswegen warst du ein bisschen im Delirium.
Genau, ja, aber den Vorwurf will ich ihm gar nicht machen. Ich glaube, der hat das tatsächlich einfach gar nicht mitgekriegt, dass ich vorher nur eine Handvoll hatte, bevor er sich den Topf geholt hat.
Ja, ich habe meine Hasseinheit schon gesagt, deswegen mache ich das jetzt ein bisschen andersrum. Ich sage nur meine Lieblingseinheit oder die Einheit, die mir echt positive Erinnerung blieb. Und zwar hatte ich am vorletzten Tag dadurch echt schlechte Beine. Also der Tag fing ein bisschen andersrum an als sonst. Da sind wir morgens gelaufen und dann geschwommen und als letztes Rad gefahren. Und normalerweise ja, geht Radfahren bei mir schon immer, aber da musste ich mich halt echt quälen, um meine Bereiche einzuhalten. Und deswegen hatte ich für den letzten Tag nicht so eine, hatte so ein bisschen, hatte ich nicht das beste Mindset für den letzten Tag, wo nochmal eine 6-Stunden-Radeinheit stattfand. Und ich habe schon gesagt, dass ich Kaffee immer so aus Performance-Gründen trinke. Und dann habe ich am Morgen vorher statt einen, habe ich 2 Kaffee getrunken. Ich war mir halt auch nicht sicher, die Kaffeemaschine wurde gerade gereinigt. Und ob das mit dem ersten dann so schon so funktioniert mit dem Koffein. Auf jeden Fall hatte ich dann bis 4 Stunden lang echt mega Beine an dem Tag und Patrick musste ein bisschen leiden hinter mir. Aber wenn ich so richtig gute Beine habe, dann neige ich halt dazu, das in so einer Einheit dann so ein bisschen zu übertreiben. Und zwar nicht jetzt so leistungsmäßig, sondern ich will dann halt den Stoffwechsel quasi optimieren. Und dann esse ich halt dann möglichst wenig, weil ich mir denke, schaffst du sowieso rüber. Und da habe ich quasi nur eine Banane gegessen. Dann hat Patrick so ab 4 Stunden 50 dann doch nochmal die zweite Luft bekommen und hat mir dann doch noch ganz schön wehgetan in dieser Stunde, bis man quasi oben am höchsten Punkt ankommt und dann nur noch die halbe Stunde runterrollen muss. Und da habe ich mir dann nochmal ein Gel reingedrückt, das ich eigentlich nicht zu mir nehmen wollte, aber das war mehr als erlaubt, weil das quasi neben der isotonischen Getränk quasi die einzige Verpflegung war, die ich da zu mir genommen habe. Aber insgesamt habe ich mich da halt einfach, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass diese Einheit so gut lief, war das quasi so mein Highlight.
Wenn ich das höre, bin ich froh, dass ich nicht dabei war.
Ja, und was der Zuhörer sonst noch erfahren sollte, ich denke, da gibt es einige sehr interessante Punkte, wo man ein bisschen aus dem Nähkästchen vielleicht plaudern kann oder ja, die Community da ein bisschen mit Insiderwissen versorgen sollte. Ich habe mir jetzt mal 2 Sachen rausgesucht. Also zum einen hat der Marc Egeling wieder mit Bravour bewiesen, dass er der Trendsetter in Sachen Musik ist und ja, verfolgt einen dann doch auch hier in der Heimat nach wie vor noch mit den verschiedenen Titeln, die der Marc einem da wieder präsentiert und ans Ohr gelegt hat in jeder freien Minute. Das häufigeren dann immer die gleichen Lieder. Dementsprechend war dann auch der Ohrwurmfaktor da auf jeden Fall gegeben und hat dann dazu geführt, dass das eine oder andere Lied dann doch auch zu Hause in die eigene Playlist geschafft hat, auch wenn man sich das davor nie erträumen hätte würden. Und ja, zum anderen muss man sagen, dass mit Abstand das Wort oder der Begriff des Trainingslagers vom Sibinief in meinen Augen geprägt wurde. Und zwar der Begriff Rüsseln hat sich da doch auch irgendwie in der Gruppe dann recht schnell und dann sehr intensiv auch verbreitet. Und da war ich gerade dann gegen Ende des Trainingslagers auch wirklich sehr positiv überrascht, dass selbst du, Boris, dann auch das Wort ja häufiger, als man es irgendwie meinen hätte können, dann auch benutzt hast. Und ja, fand ich sehr lustig und auch so eine Sache, die man dann jetzt irgendwie auch zu Hause dann noch weiterverwendet und der Freundeskreis und die Familie sich auch so ihren Teil denkt, wo kommt das denn jetzt her? Aber Wort des Trainingslagers für mich auf jeden Fall Rüsseln.
Zur Musik, Marc. Also wir hatten ja hier schon die Karnevals-Sonderfolge und ich glaube, so ein bisschen Karnevalsmusik hast du da auch mitgenommen. Aber egal, welche Musik du sonst auch hörst, das ist, glaube ich, auch ähnlich, oder? Das ist schon so, also es ist, man würde es jetzt nicht Schlager nennen, ne? Aber es ist schon so mit, sagen wir mal, einprägsamen deutschen Texten, oder?
Ja, unter anderem. Also ich höre natürlich auch normale Musik. Also ich lasse mich da auch auf die Musik von den anderen ein. Aber ja, das, was ich da natürlich vorgespielt habe, waren eher deutsche Texte, die man dann vielleicht auch mitsingen kann. Ne? Also
kannst du mal ein Lied exemplarisch nennen, was Julian jetzt in seiner Liste hat?
Also ich bin mir sehr sicher, dass er, das war das Lied, was ich so in der Dauerschleife am Ruhetag gespielt habe. Das nennt sich Kai hat heute frei. Und ja, ich bin mir sehr sicher, dass es nicht nur der Julian in seiner Playlist hat, sondern auch der Sebi. Und ja, schon ein lustiges Lied, also kann ich empfehlen.
Ja, packe ich mal in die Shownotes und irgendwas war noch mit Carlo Koks. Ich glaub, weiß nicht, ob das von dir kam.
Nee, das kam vom Sebi, aber das ist, oder nee, ich glaube sogar von Patrick, ne? Frankfurt, ne? Carlo Koks Noten.
Ja, also.
Von Bushido, aber das kommt nicht von mir.
Okay. Ja, und wenn man halt so 3 Wochen in so einer Gruppe ist, dann prägen sich halt so, dann bildet sich so eine eigene Sprache heraus. Und ich bin auch jemand, der eigentlich von anderen Begriffen ungern übernimmt, aber das mit dem Rüsseln hat in meinem Fall jetzt wirklich gut gepasst, weil ich oft beim Laufen den anderen immer hinterhergerüsselt bin. Und ja, deshalb habe ich diesen Begriff vom Sebi dann auch hin und wieder übernommen, weil er einfach für mich gepasst hat.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das Wort vorher ehrlich gesagt auch noch nie gehört. Oder dass man das Wort als Verb benutzen kann, wusste ich nicht. Und ja, also das hat das Trainingslager wirklich dann ab der ersten halben Woche schon sehr geprägt, würde ich sagen.
Ja. Ich habe noch ein paar geflügelte Wörter oder Sprüche und zwar von den Schwimmeinheiten haben wir schon gesprochen, dass sie legendär waren beim André und wenn man den gefragt hat, was heute auf dem Plan steht, waren das immer Easy 4K.
Ja, das war schon oft, also muss man ja wirklich sagen, also er hat es sehr gut gemacht auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man sagen, dass das für uns Triathleten dann doch irgendwann recht deprimierend war, wenn da Einheiten waren, die du im Sommer vor Wettkämpfen in Topform schwimmst und er nennt es Easy 4K, aber ja, da kann man sich ja dann dran gewöhnen.
Ja, und ich fand dann auch, also es waren halt meistens dann auch eher Easy oder Medium vor in Half K,
ja.
Also es hat halt oft nicht gestimmt. Und das war halt so ein bisschen strange. Und ja, das hat sich dann halt durchgesetzt für jede Einheit, die dann danach kam. Also wir sind im Schwimmen. Also wenn man fragt, was wir im Schwimmen jeden Tag gemacht haben, waren es halt immer Easy 4K und es konnte alles sein. Geflügeltes Wort auch. Heute halte ich mich an meine Werte. Oder geflügelte Redewendung. Gerade so beim Radfahren. Oder auch, also für mich beim Radfahren noch nicht so das Problem. Aber eher so beim Laufen. Heute halte ich mich an meine Werte.
Ja.
Und dann trifft man beim Laufen auf Christian Bogenhaug. Und plötzlich läuft man dann die 10 Kilometer doch wieder unter 4 Minuten.
Ja, das war eine schöne Einheit.
Ja, das hat sich dann immer so hochgeschaukelt. Und du hast von der einen Laufeinheit geredet, die wir da gemacht haben an dem Endurance Day. Und manchmal hat Björn dann auch so Ansagen gemacht, dass das quasi jetzt locker gelaufen werden soll. Und dann war so die Nachfrage, wessen Locker denn jetzt hier gelaufen wird.
Ja.
Und ich war immer froh, wenn quasi mein Locker gelaufen wird. Aber manchmal, ich glaube beim ersten Traillauf, den wir gemacht haben, hieß es auch, Patrick bestimmt das Tempo.
Ja.
Und dann war das halt eher so eine Intervalleinheit für mich.
Ja, das war schon flott. Und man muss halt immer noch dazu sagen, an dem Endurance Day, wo ich so abgeschmiert bin, ich bin abgeschmiert und hatte, glaube ich, am Ende immer noch einen 4,30er Schnitt mit knapp 300 Höhenmetern auf der Runde oder was war das? Und ich denke, das ist immer noch sehr respektabel.
Ja.
Also.
Und leider habe ich halt auch eine geflügelte Regelwendung eingeführt, beziehungsweise bin ich dafür verantwortlich und die bereue ich im Nachhinein. Und zwar habe ich auf Instagram nach den ersten Tagen gepostet, einfach so nichts sagen, weil ich nicht wusste, was ich unter das Foto schreiben sollte. Dass es jetzt mal Zeit wäre, einen Gang raufzuschalten. Und ja, die erste Woche, muss man sagen, da bist du ja auch noch 30 Kilometer mehr gelaufen als alle anderen. Also da war schon noch Potenzial nach oben.
Ja.
Aber dann kam halt der Vierer-Block und es ist bei Björn halt oft so, dass die erste Woche ist so ein bisschen zum Reinkommen.
Mhm.
Und dann kommt der Vierer-Block, den man überleben muss. Und dann geht es auch wieder ein bisschen runter. In dieser harten zweiten Woche, da musste ich mir halt dann doch oft anhören, dass ja jetzt also langsamer Zeit wäre, einen Gang nach oben zu schalten. Dass ich verantwortlich bin, dafür bin, dass die alle jetzt so leiden.
Ja, das ist doch immer das Schöne in der Gruppe. Wenn man einmal was Falsches sagt, dann kriegst du das den Rest des Lagers um die Ohren gehauen.
Kommen wir mal so zum Alltag im Trainingslager. Ich habe festgestellt oder beziehungsweise mir ist aufgefallen, dass ich so ein relativ eindeutiger Indikator für meine Müdigkeit habe. Also zu Hause weißt du so ungefähr, was du so auf dem ersten Kilometer so läufst. Ne? Dann schaust du dann so ungefähr, bist du jetzt müde oder nicht. Im Trainingslager bist du halt an anderen Orten. Und dann weißt du nicht unbedingt, was du so auf den Kilometern so läufst, auf den ersten. Also ich meine, hier war es beim Rauslauf ja auch immer relativ ähnlich.
Ja.
Aber dadurch, dass wir heute auch in der Gruppe waren, wurde man auch schon mal so ein bisschen mitgetrieben und konnte sich ja nicht an sich so selber orientieren.
Ja.
Bei mir war das dann so, also das habe ich auch zu Hause, wenn ich abends vorm Einschlafen mache ich immer noch so ein bisschen Athletik, Mobilisation. Und dann rolle ich erst ein bisschen über die Rolle und danach mache ich noch so meine Dehnübung, um ja so als 1,90 Meter großer Mensch geht die hintere Muskulatur zu U und verkürzt und das ist schon ganz gut, wenn man so ein bisschen dagegen arbeitet. Und wenn ich dann aber zwischen dem Rollen und dem Dehnen, wenn ich dann noch 15 Minuten einfach nur auf der Matte liege, dann bin ich ziemlich müde. Und quasi nichts mache.
Ja.
Hast du noch andere Indikatoren für Müdigkeit? Also woran fällt dir das auf, wenn du, sagen wir mal, jetzt müde bist, außer dass du halt die Werte irgendwie nicht einhalten kannst?
Ja, also bei mir ist Müdigkeit doch schon sehr ausgeprägt. In dem Sinne, wenn ich vom Training wirklich müde bin, dann bin ich müde. Und ich bin eigentlich kein Typ, der sich ein Nap am Nachmittag gönnt. Aber wenn ich den brauche, dann weiß ich, langsam wird's hart.
Okay, also du machst das tatsächlich, also machst das sonst nicht. Also schläfst nachts genug normalerweise, dass du am Tag schläfst du nicht, oder wie?
Ja, auch wenn ich nachts nicht genug schlafe, dann schlafe ich mittags, also im Sommer eher schon mal als im Winter. Im Winter sind die Tage halt einfach zu kurz, also da habe ich die Zeit dafür nicht.
Okay.
Und ja, das ist dann dem ein bisschen geschuldet. Also ich denke, wenn ich denke da dann halt auch gar nicht mehr dran. Und im Trainingslager hat man vielleicht ein bisschen mehr Zeit dafür. Und ja, vielleicht ist bei mir deshalb auch gar nicht erst richtig Müdigkeit aufgetreten im Trainingslager, weil ich mir ab und an mal einen Nap gegönnt habe.
Ja, also bei mir ist das quasi institutionalisiert, also ich schlafe eigentlich jeden Mittag, wenn es sich irgendwie einrichten lässt. Ich habe bei euch gesehen, dass ihr Spiele dabei habt für den Ruhetag.
Ja.
Und ich habe mich auch ein oder zweimal sogar angeschlossen.
Ja.
Das ist sowas, was ich seit Jahren eigentlich nicht mit ins Trainingslager nehme. Ich bin ja auch meistens, also bin ja auch 50% im Trainingslager alleine. Und während ich geschlafen habe, habt ihr gespielt.
Ja.
Es kam mir echt wie, da habe ich so ein bisschen gedacht, das ist ja wie so ein Ballermann-Urlauber, weil man dann halt die Mittagshitze überwinden soll.
Ja, ich finde es halt einfach cool. Also, wenn man halt auch mal ein bisschen was anderes macht außer Sport. Und gerade die Spiele, die wir jetzt dabei haben, das sind halt einfache Spiele, die versteht halt jeder oder die kennt auch jeder und die sind dann auch schnell Zukömmlingen erklärt und ja, ich finde, es macht halt einfach Spaß.
Also mein Tipp ist halt immer, also ich habe früher halt immer Bücher mitgenommen. Das Problem ist halt meistens, wenn man so im Ausland ist, dass man halt, also entweder man nimmt halt zu viele Bücher mit oder zu wenig. Und deswegen bin ich halt irgendwann mal auf einen E-Reader gekommen, weil dann kann ich online mir noch welche nachbesorgen, falls ich zu wenig habe. Also jetzt im Trainingslager war es so, dass ich quasi ein halbes Buch gelesen habe.
Ja.
Wenn ich 5 dabei gehabt hätte, dann wäre es so ein bisschen an die Grenze gekommen. Ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen, so materialmäßig, was du dabei hattest oder die anderen nicht? Also, ne, also ist ja immer so, dass man sich denkt, warum hat der oder das jetzt dabei? Und ich wundere mich halt zum Beispiel immer, dass niemand eine Standpumpe mitnimmt ins Trainingslager.
Ja.
Und ich, also meine Standpumpe ist das meistgereiste Teil, das ich habe. Also ich, mein Rad reißt weniger als meine Standpumpe, weil ich mal das eine und das andere mitnehme. Aber die Standpumpe nehme ich zum Beispiel immer mit. Und jetzt im Trainingslager war es auch so, dass auch bei Sands Beach gibt es theoretisch eine Pumpe. Bei der Radwerkstatt zum Beispiel. Aber trotzdem waren alle Leute immer bei mir und pumpten. Ja,
ja, weil die Radwerkstatt weiter weg war.
Ja.
Ja, also das mit der Pumpe ist, muss ich sagen, also da bin ich jetzt mal frech und muss sagen, da bist du selber schuld. Weil ich hole zum Beispiel eine Standpumpe aus dem Grund nicht mit, weil ich weiß, irgendeiner hat immer eine dabei. Und sonst materialtechnisch müsste ich jetzt überlegen. Also mich wundert es immer wieder, was der Julian zum Beispiel alles in seinen Koffer reinkriegt. Also mein Gepäck war schon ziemlich voll. Vielleicht ist es auch ein bisschen dem Gewicht von dem Koffer selbst zu schulden. Aber der Julian hat immer noch seine Bialetti-Kaffeemaschine aus Aluminium dabei. Die ist auch nicht leicht. Dann hat die unten dran noch so ein quasi so eine eigene Herdplatte. Das wiegt auch was.
Okay.
Und ist für die Gruppe natürlich mega geil, weil wir halt unseren eigenen Kaffee trinken können morgens oder konnten immer vorm Schwimmen. Ja, dann hat er, wobei dieses Jahr hat er sie nicht dabei gehabt, sonst hat er immer noch seine Massagegun dabei. Das hat mich auch gewundert, weil ich denke halt immer so im Trainingslager lang vielleicht auch einfach die Black Roll. Aber
ja, also ich war auch überrascht, dass viele tatsächlich auch die so eine Matte dabei hatten. Ne?
Also stimmt, ja.
Das ist mir eigentlich auch nicht so gewohnt, aber ich finde es mittlerweile echt mega praktisch. Ich hab jahrelang auch immer auf Handtüchern irgendwelche Stabi-Übungen gemacht und im Sands Beach, da ist ja auch noch der Luxus, dass man das auf so einer Rasenfläche machen kann. Also man braucht jetzt nicht unbedingt eine Matte, aber wirklich nach Jahren auf Keramikfußboden mit Handtuch ist halt einfach nicht so optimal.
Ja.
Deswegen hatte ich diesmal auch eine Matte dabei, die auch ein gutes Polster fürs Fahrrad ist. Und ich habe halt wirklich fast alles, was geht, habe ich doppelt dabei. Also ich habe jetzt keinen zweiten Laufradsatz dabei, aber ich habe zum Beispiel einen Reifen noch dabei, weil ich es einfach hasse, wenn ich mir da wirklich was Fettes reinfahre. Da kann ich da zwar einen Schlauch reinziehen, das ist auch dicht, aber da habe ich halt einfach Schiss, dass das halt wieder undicht wird. Ne? Mhm. Und dann habe ich meistens noch einen zweiten Reifen dabei oder ich habe auch immer 2 Paar Radschuhe dabei.
Ja.
Falls der eine Radschuh nass wird, der trocknet meistens nicht bis zum nächsten Tag, dann kann ich das wechseln. Also da bin ich halt echt so, gerade Im Frühjahrstrainingslager, wo man nur das normale Rad hat, da hat man meistens auch noch genügend Gewicht übrig. Also ich habe mir irgendwann mal so eine riesen Skinfit-Tasche gekauft, Größe Kindersarg. Dass man halt auch die 23 oder wie viel man Gewicht da auch immer gebucht hat auf das Reisegepäck, dass man das halt tatsächlich auch ausnutzen kann. Und
Ja.
wenn man das hat, hat man das.
Ja, nee, also das sehe ich ähnlich. Also zwei Paar Radschuhe habe ich auch dabei, weil den Fehler hatte ich letztes Jahr, dass sie nass geworden sind und dann hatte ich nämlich keine mehr am nächsten Tag. Und ja, Reifen, Schläuche und so habe ich auch meistens genügend dabei. Das erinnert mich wiederum an die Geschichte mit dem Sebi wieder. Ich habe zum Beispiel meine Mäntel vorm Trainingslager extra gewechselt. Der Sebi hat sein Gewicht quasi dafür verschwendet, neue Mäntel mitzuholen und die dann erst im Trainingslager zu wechseln. Das fand ich geil.
Ja, das merkt man so ein bisschen, dass der so ein Chaos-Typ ist. Der hatte zum Beispiel auch keine zweite Batterie für seinen Power-Meter dabei.
Aber da muss ich ihn in den Schutz nehmen. Er hat gesagt, er hätte die vom Trainingslager neu reingemacht.
Ja, das ist halt immer so ein bisschen das Problem, dass die sich auf dem Flug ganz gerne mal
Ach
entladen. Also,
so.
es kann halt schon mal passieren. Deswegen, also bei den Stages-Teilen entweder rausnehmen oder halt, wenn sie alt sind, einfach ein neues Paar dabei haben. Relativ despektierlich oder schlecht angekommen in meinem Mit-Trainingslager-Podcast war die Bezeichnung Trainingsschlampe. Also gerade beim Julian ist es schlecht angekommen, dass ich ihn als Trainingsschlampe bezeichnet habe, was gar nicht so negativ gemeint war, sondern ich finde das. Gerade im Triathlon ist es so, dass man durch die verschiedenen Disziplinen ja grundsätzlich, wenn man nicht mega ausgeglichen ist, und selbst wenn man ausgeglichen ist, gibt es halt so Leute wie mich, die im Radfahren dann wahrscheinlich dann doch besser sind als jemand, der ausgeglichen ist, dann ist man immer irgendwo schlechter, ne? Also und mir persönlich hilft es auch schon, hauptsächlich nicht alleine zu trainieren. Also je nach,
Ja.
also das pusht mich schon, ist halt immer die Frage, ob man das will. Und das war gar nicht so negativ konnotiert. Aber Julian kam das irgendwie schlecht an. Und in dem ersten Podcast mit dir habe ich gesagt, dass du ja jahrelang schon Trainingsschlampe warst. Du aber immer gesagt, ja, ich habe gleichzeitig auch so ein bisschen profitiert. Also, oder auch ein bisschen ist vielleicht sogar untertrieben.
Ja, ich habe sehr profitiert. Also deswegen, also klar, ich finde halt Training, also ich kann Julian in dem Sinn verstehen, weil Schlampe einfach ein hartes Wort ist in dem Sinn. Aber ja, ich war ja jahrelang Trainingspartner quasi. Oder kann man dann auch Schlampe nennen? Ich weiß es nicht. Aber das ist nichts, also ich finde es ist kein negativer Begriff, weil also gerade bei mir war es halt so, dass ich halt dadurch in den Sport reingekommen bin und ich hatte ja überhaupt keine Grundlage und deswegen habe ich halt davon halt extrem profitiert und vielleicht konnte ich auch deswegen so gut hier alles mittrainieren, also weil ich einfach eine gute Grundlage hatte und auch die diversen Reize gewohnt war.
Aber bei mir ist es halt so, dass ich halt, wenn ich mit Jüngeren, also meistens sind es ja eher jüngere Leute, trainiere, dann ist es für mich so eine Art Anfahrhilfe oder Hilfe reinzukommen.
Ja.
Weil ich halt diese Spritzigkeit am Anfang nicht mehr habe und ich glaube, dafür profitieren die Jüngeren dann doch so ein bisschen einfach vom Austausch, ne? Also
Ja.
ich glaube, das ist halt so ein bisschen so ein Geben und Nehmen.
Ja.
Und zum Beispiel mit Christian Hogenhaut, der dann später unsere Gruppe geteilt hat, das ist ja immer so die Frage, wie man so den anderen sieht, ne? Und ich finde, dieses Konkurrentendenken, das hilft einem halt nicht weiter. Also Christian hat mich zum Beispiel gefragt, ja, wie machst du das mit den Reifen oder dem Reifendruck im Wettkampf? Und klar, ich könnte das auch alles für mich behalten und sagen, ja, ich mache das, was da drauf steht und so. Aber ich glaube, man bekommt halt auch einfach viel zurück, wenn man halt offen anderen gegenüber ist.
Ja.
Und ja, das war halt schon dann geil zu sehen, wie ihr trainiert. Und ich meine, ich glaube, ich bin halt im Radbereich relativ erfahren, Aber vom Laufen weiß ich auch ein bisschen was, wie das bei mir funktioniert. Aber da gibt es ja auch, also durch Strava und so, ganz andere Möglichkeiten zu sehen, wie andere Leute da aktuell trainieren. Und ich glaube, dass da eure Generation da auch viel mehr Wissen einfach hat und weiß, wie zum Beispiel, ja, wie die Norweger da trainieren und so, einfach weil ihr das viel mehr verfolgt als wir jetzt.
Ja, absolut. Also es ist halt irgendwo auch interessant. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob man an unserer Stelle großartig was davon lernt, weil letzten Endes machen wir ja auch das, was der Trainer uns sagt. Aber ich meine, man kann ja immer auch selber ein bisschen was einbringen. Und das ist ja genau das, weshalb ich das Wort Trainingsschlampe so hart finde, weil ich finde, du bist halt wirklich nur eine Trainingsschlampe. Wenn du jetzt den Trainingslager zu mir gesagt hättest, okay, wir gehen jetzt auf die Bahn, ich habe vor 70 Sekunden auf 400 zu laufen und du läufst keine Sekunde schneller, du ziehst mich ja schön drüber.
Ja.
Aber es war ja nicht so und es war ja auch bei Markus nie so. Es war immer so, dass ich auch sagen könnte, okay, ich mache das so und dann war das auch in Ordnung. Und deswegen würde ich sagen, gibt es zwei Arten von Trainingsschlampe. Also einmal die, die wirklich das zu tun haben, was der andere sagt und dann die, die auch ihren eigenen Kopf haben und vielleicht.
Ja, und ich glaube, das bringt mir tatsächlich auch mehr. Also zumindest hat mir jetzt in dem Fall halt einfach mehr gebracht. Na gut, ich hätte Patrick auch sehen können beim Laufen, aber Patrick beim Laufen ist schon immer so eine andere Kategorie als ich, war schon immer.
Ja.
Aber halt einfach auch zu sehen, wie ihr das lauft und so, das hilft mir halt auch, um zu sehen, ja, da muss es halt schon wieder mehr in die Richtung hingehen, ne? Also es war halt einfach mehr
Ja.
so ein Geben und Nehmen.
Auf jeden Fall.
Die anderen auf Strava beobachten, hat ja auch so Vor- und Nachteile.
Ja.
Und zwar war das so, dass nach der Radfahrt am letzten Tag, da sind wir 6 Stunden Rad gefahren und dann halt 180 und noch ein, 2 Kilometer mehr, damit es auch ein 30er Schnitt ist, gefahren. Und dann habe ich abends bei Strava dann geschaut und da ist der Christian Hogenhaupt 180 Kilometer in 5 Stunden gefahren. Allerdings halt um Zeitverrat und nicht ganz so hügelig. Und dann bin ich dem direkt mal wieder entfolgt. Weil, also ich nutze so Dinge halt einfach, um zu wissen, wie, also ich habe jetzt, wie Leute da vor Ort, also jetzt Strava im Speziellen, wie Leute so vor Ort dann, wie die trainieren und wo, ne? Um mal zu schauen, wo laufen die jetzt ihre schnellen Sachen und so. Also dafür finde ich es ganz praktisch. Aber wenn mich das quasi runterzieht, dann folge ich den lieber, bevor ich dann die ganze Zeit frage, warum trainiert er? Natürlich, ich weiß auch, dass der viel trainiert, aber ich will das einfach nicht die ganze Zeit sehen. Und du hast mir diese Woche auch gesagt, dass dich zumindest mal, also hast zumindest mal ein Fragezeichen gestellt. Pablo da Peña war auch bei uns, also er war nicht in unserer Trainingsgruppe, war auch im selben Hotel und ist dann nach Miami geflogen vor 2 Wochen und hat da dann halt auch noch viel trainiert. Also du hast auch schon gesagt, ja, krass, was so Leute dann, wie viel die dann noch trainieren. Also tangiert dich das quasi gar nicht oder machst du das einfach nur so aus Interesse? Also.
Ja, also ich mache es eigentlich wirklich nur aus Interesse. Es ist jetzt nicht so, dass mich das beeinflussen würde, wenn der Pablo in der Rennwoche noch 4 Stunden fahren würde oder anderthalb. Das ist mir im Endeffekt egal, weil ich muss das Rezept für mich finden. Und wenn das bei ihm gut funktioniert, dann ist es halt so. Aber das heißt nicht, dass das bei mir gut funktioniert. Ich bin halt noch in der glücklichen Lage, dass ich noch halt recht jung bin. Von daher kann ich noch relativ viel ausprobieren. Aber ich weiß, dass ich jetzt in der Rennwoche nicht mehr so viel Umfang brauche. Also ja, großartig interessieren tut es mich jetzt dann auch nicht.
Ja, aber es ist ja schon so, also auf Hawaii sagt man das ja auch, dass man in der Rennwoche wird man immer von den Age-Groupern überholt und naja, ob das jetzt an einem persönlich kratzt oder nicht, ist halt immer auch so die Frage, aber wenn ich das im Alltag halt oft sehe und diese Leute, die so Big Units trainieren, also wenn ich Sam Long jetzt auf Strava folgen würde und halt, ich glaube, das bringt mich halt schon irgendwie so. Also es verunsichert mich halt ein bisschen, obwohl ich das jetzt schon jahrelang mache, ne? Also ich will mir das einfach nicht täglich antun. Was Ähnliches gilt bei mir auch so bei Instagram. Also da folge ich tatsächlich auch nur den Leuten, die ich tatsächlich persönlich kenne. Mhm. Und ich folge da dann kaum jemand anderem. Also das soll das nochmal erklären, warum ich auf Strava oder Instagram jetzt nicht x-beliebigen Personen folge. Und es kostet mir einfach Zeit, mich Zeit und Energie. Und deshalb, also ich nutze das halt schon, um vor Ort zum Beispiel so ein bisschen Eindruck zu kommen, wo kann ich hier gut trainieren. Deswegen bin ich halt Christian Hugenhauer auch gefolgt und ich glaube, ich folge dem jetzt auch auf Instagram, weil ich ihn halt einen coolen Typ fand und ja, war geil, den kennengelernt zu haben und den vielleicht auch nicht kennenzulernen. Aber wenn mich das quasi so im Alltag stresst, dann schalte ich das quasi stumm oder folge den halt gar nicht.
Ja, nee, das ist bei mir jetzt nicht so, aber...
Ja, du bist halt einfach zu abgeklärt.
Ja, ich meine, mein Gott, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich nach jeder Einheit nach Hause komme und erstmal gucke, was alle anderen trainiert haben, sondern ich konzentriere mich ja schon irgendwie auch auf mich.
Ja, ich habe da auch nicht dann direkt geschaut, sondern ich habe halt irgendwann mal in dem Abend geschaut und habe es halt gesehen.
Ja.
Und beim Christian war es halt schon immer so, dass der... Wenn der mit uns trainiert hat, dann hat er dann noch einen richtig harten Tag draus gemacht. Also er hat bei uns schon dann nicht die Füße rausgenommen, sondern hat dann noch immer einen draufgesetzt.
Ja,
das war natürlich klar, also mir ist auch schon klar, dass das für mich nicht funktionieren würde.
Ja.
Aber trotzdem bleibt er dann schon immer, gerade für mich, wo ich immer denke, mehr Training ist besser. Also ist nicht unbedingt besser, deswegen habe ich auch einen Trainer, der das managt.
Ja.
Aber so ein ganz entspanntes Gefühl gibt es einem halt dann auch nicht, ne?
Ja, und letzten Endes musst du auch mal sehen, der Christian trainiert zwar sehr, sehr viel und auch viel hart, aber das hat sich ja jetzt schon irgendwo auch ein bisschen gerecht, das hat er ja auch selber gesagt. Also der ist ja jetzt schon so seit 2-3 Tagen ganz gut am Zurückschrauben.
Von meiner Seite aus können wir Trainingslager schließen oder möchtest du noch was loswerden zu dem Trainingslager?
Ja, grundsätzlich einfach nur, dass es echt geil war, mal wieder in der Gruppe trainieren zu können und in der Sonne vor allen Dingen, im guten Wetter. Und ja, ansonsten ja, war echt eine geile Sache, die ich gern wiederholen würde, aber sonst wäre ich auch durch.
Ja. Jetzt nach dem Trainingslager ist uns noch ein paar Dinge, ist mir noch aufgefallen, dass wir so ein bisschen anderen Umgang mit der Woche nach der Belastung hatten. Und zwar, du hast ziemlich stark rausgenommen jetzt im Training, auch im Schwimmen.
Ja.
Und ich glaube, das unterscheidet im Moment, also unterscheidet das Training von Leuten, die für... Also Profis, die für Ironman trainieren, so ein bisschen, oder für Langdistanz trainieren, so ein bisschen von Leuten, die für kürzere Distanzen trainieren, oftmals, dass das Training doch stärker akzentuiert ist. Mhm. Bedeutet, in den Phasen, wo trainiert wird, wird halt auch richtig hart trainiert oder auch schnell. So schnell kann ich ja teilweise auch gar nicht mehr. Bedeutet halt, dass ich, also im Schwimmen zum Beispiel, habe ich diese Woche zumindest mal umfangmäßig kaum rausgenommen. Du hättest gerne mehr rausgenommen, musst dann ein bisschen am Beckenrand auf mich warten.
Ja,
das kann ich. Aber du hast es schon ganz gern, dass das in Ruhewochen dann tatsächlich sehr ruhig ist. Also.
Ja, also ich will mich halt in so einer Ruhewoche wirklich sehr entspannen können einfach. Aber ja, ich sag mal, ich trainiere immer noch, denke ich, relativ viel im Gegensatz zu anderen in der Ruhewoche. Also ich denke, ich komme trotzdem noch auf meine ja, 15, 16, 17 Stunden oder irgendwas. Das Einzige, wo ich in der Ruhewoche eigentlich wirklich immer richtig rausnehme, ist das Schwimmen wirklich. Normalerweise schwimme ich in der Ruhewoche so ja, 9 bis 12 Kilometer, weil ich halt... im Schwimmen schon immer recht schnell die Müdigkeit spüre. Das ist auch immer bei mir das Erste, was im Trainingslager leidet, wenn alles, wenn in allem anderen der Umfang hochgeht, dann leidet da sehr schnell das Schwimmen drunter, wenn, vor allen Dingen, wenn ich keinen Neoprenanzug anhabe.
Ja, also das habe ich früher tatsächlich auch oft festgestellt, dass ich halt, wenn ich beim Peter trainiert habe, dass wenn ich aus dem Trainingslager zurückkam, da war die Schwimmform erstmal Katastrophe.
Ja.
Jetzt habe ich schon das Gefühl, dass die Belastungssteuerung ein bisschen besser passt und ich vielleicht auch einfach besser gewohnt bin und auch relativ gut mit so halben Ruhewochen klarkomme und dann schon ab Mitte der Woche wieder halbwegs gut schwimmen kann für meine Verhältnisse. Und deswegen ist es einfach so ein Learning für mich. Und ich finde halt, Schwimmen ist halt auch so ein bisschen aktive Regeneration, je nachdem, wie hart man es so treibt. Und da finde ich, dass man da, kann ich da halt einfach schon relativ früh wieder ein bisschen arbeiten, auch wenn jetzt klar das technisch noch nicht so ganz gut ist. Aber es ist schon, mir geht es halt einfach darum, den Reiz zu setzen.
Ja.
Jetzt sind wir ja hier wieder in der Kälte. Wir hoffen, dass es warm wird nächste Woche.
Ja.
Du hast in unserem letzten Podcast gesagt, dass du so ein Regensetup für die Straße schon gefunden hast. Jetzt kannst du am Wochenende nochmal, ich hoffe es regnet nicht, heute soll es auf jeden Fall nicht regnen. Aber ich habe tatsächlich die Frage, wenn jetzt, sagen wir, wir haben irgendwas zwischen 5 und 10 Grad. Ja? Und es regnet.
Ja.
Wie fährst du dann Fahrrad? Also wenn bei solchen Bedingungen fahre ich nur im Wald.
Ja.
Dann habe ich schon mal weniger Wasser von unten. Mhm. Aber wie machst du das konkret? Also wie sieht dein Regensetup auf der Straße bei solchen Bedingungen aus?
Ja, also diese Woche würde ich wahrscheinlich auf die Rolle ausweichen, weil ich noch Ruhewoche habe.
Ja.
In der normalen Vorbereitung auf einen Wettkampf ist es wirklich schwierig zu sagen. Also ich glaube, ich hätte kein Straßensetup für den Regen. Ich würde wahrscheinlich auch in den Wald gehen.
Okay.
Wenn es wirklich hart auf hart kommen würde und ich 3 Stunden fahren müsste draußen, vielleicht sogar mit Intervallen, was dann eben wieder bei mir im Wald nicht geht, weil ich ja kein Wattmesser habe, dann würde ich es vielleicht minimal kürzen, sodass ich mein Programm durchziehen kann, würde wahrscheinlich mit dem Rennrad rausgehen und mich halt dementsprechend anziehen.
Ja. Hast du lange Schutzbleche?
Nee.
Also fährst du dann ohne Schutzbleche?
Ja.
Hast du ein S-Safer? Also
nee.
So ein Ding, was man hinten unterlegt?
Habe ich auch nicht.
Okay. Du bist echt hart.
Ja, das ist aber wirklich sehr selten. Also da muss schon wirklich im Wettkampf vor der Tür stehen, dass ich sowas machen würde.
Ja. Weil, also, ich habe noch ein altes Rad, da habe ich auch lange Schutzbleche dran, da habe ich halt kein Wattmesser.
Ja.
Und dementsprechend benutze ich das eher dann bei ruhigen Einheiten, weil das Problem, wenn man auf der Straße fährt, ist ja eigentlich die nassen Füße.
Ja, genau. Ja.
Und dann habe ich von Skinfit so über Neoprenüberschuhe.
Mhm.
Ich wohne jetzt hier auf dem Berg. Bedeutet eigentlich in der Regel, wenn ich den Berg runtergefahren bin und die Straße ist ein patsch nass, sind meine Füße unten auch nass, auch wenn ich Neoprenüberschuhe habe.
Ja.
Und alternativ habe ich halt noch so Winterschuhe für, die sind aber halt für MTB-Clickies.
Ja.
Und ich finde die halt auch verdammt unbequem. Also weil die halt einfach so hoch sind und du hast nicht die volle Bewegungsfreiheit im Fußgelenk. Und ja, es stellt mich dann echt vor eine Herausforderung. Jetzt habe ich gedacht, du hättest gute Tipps, aber es gibt keine richtig guten Tipps. Also ich glaube, also ein langes Schutzblech hilft ein bisschen.
Ja, aber ja auch nicht bei den Füßen.
Naja, es spritzt dann auch schon weniger an die Füße, ne?
Ja. Ja.
Aber ein langes Schutzblech an einem Rad mit einem Powermeter impliziert bei mir halt auch schon wieder, dass ich ein gutes Rad machen will. Und dann, zumindest mal das Schutzblech, das sicher macht Kratzer dann am Rahmen, das will ich halt auch nicht, aber mal ein gutes Rad. Es ist halt echt so, ja, vielleicht brauche ich doch nochmal so ein Regenrad oder ich mache es halt tatsächlich doch viel auf der Rolle. Aber ich glaube, verkürzen ist halt auch aus Erkältungs- und Infektionssicht einfach auch tatsächlich dann eine gute Sache, wenn das Wetter nicht mitspielt, macht halt unglaublich Sinn. Und das war halt eigentlich auch halt der Grund, warum wir jetzt 3 Wochen lang in der Sonne waren, weil man sich halt dann einfach um Infekte und so weniger Sorgen machen muss.
Ja.
Und das ist
Das ja, generell halt ums Wetter, ne? Also man kann sich eigentlich ziemlich sicher sein, dass man den kompletten Plan so durchziehen kann. Weil selbst wenn es auf die Kanaren regnet, ist es halt noch mal 10 bis 15 Grad wärmer als hier, wenn es regnet, ne?
Ja. Ja, dann bleibt uns zu hoffen, dass die nächste Woche tatsächlich ein wenig sonniger wird und wir im April unser Training durchziehen können. Für dich steht ja dann mit der Challenge Gran Canaria das erste Rennen an.
Ja.
Da fiebern wir alle gespannt entgegen und hoffen, dass in Europa dann tatsächlich auch das erste Rennen stattfindet. Im Moment gucken da alle, sind da alle positiv gestimmt. Und ja, ich meine, andere Sportarten zeigen ja auch, dass Rennen oder Sportwettkämpfe möglich sind. Da muss man gar nicht nur den Fußball nennen, da kann man auch die Wintersportarten nennen.
Ja.
Und da denke ich, das muss im Triathlon auch funktionieren. Ja, Deutschland ist halt so ein bisschen Ausnahmefall momentan, aber ja, da wollen wir uns gar nicht, oder will ich gar nicht nur draufhauen, sondern ja, ich habe jetzt auch keinen Wettkampf, den ich anbieten könnte, um zu sagen, hier, das habe ich jetzt organisiert.
Ja.
Ja.
Ja, man kann nur hoffen.
Ja, wir hoffen und wir hoffen eigentlich mit positiver Grundstimmung, dass es funktioniert.
Auf jeden Fall. Das wird schon.
Ja.